SWR aktuell Kontext.
The Next Generation, die Rückkehr zum Mond. Spannung in Cape Canaveral. Am kommenden Montag schickt die NASA nach jahrelanger Entwicklung ihre Artemis-Rakete in die Umlaufbahn. Es ist die erste, allerdings unbemannte Mondmission seit knapp 50 Jahren. Florian Mayer über die nächste Generation der US-amerikanischen Raumfahrt.
Die Zukunft der Raumfahrt ist schneeweiß, kegelförmig und unglaublich unbequem. Die Raumkapsel Orion, eine Neuentwicklung der US-Raumfahrtbehörde, steht fast etwas versteckt in einer Halle im Johnson Space Center in Houston, Texas. Orion ist einer der Stützpfeiler für das nächste Kapitel der Raumfahrtgeschichte. Und die nach Houston eingeladenen Journalistinnen und Journalisten stehen Schlange, um sich einmal reinsetzen zu können. Wer sich durch die kleine Einstiegsluke quetscht, muss fast auf den Knien zu einem der vier Sitze kriechen. Man setzt sich nicht, man legt sich. Die Sitze sind mit der Rückenfläche am Boden befestigt, die Beine im 90-Grad-Winkel an Stützen angelegt, die Arme liegen parallel zum Oberkörper, gerade so, dass sie die Steuerelemente erreichen. Tief in der Hocke auf der anderen Seite sitzt eine Frau mit schulterlangen blonden Haaren und Hosenanzug, Debbie Korff, Raumfahrtingenieurin und stellvertretende Entwicklungsleiterin von Orion.
Hier sieht man jetzt die vier Sitze. Da ist gerade alles für die Trainings der Astronauten eingerichtet. Bei Artemis 1 fliegen wir nur mit drei Sitzen für unsere Testpuppen, die die Kräfte und Strahlungen messen.
Artemis 1 soll der nächste große Schritt in der Geschichte der Raumfahrt werden. Am 29. August soll Orion auf der Spitze der bisher stärksten Rakete der NASA vom Kennedy Space Center in Florida abheben und zum Mond fliegen. Ein Testflug ohne Astronautinnen und Astronauten und ohne Mondlandung. Denn alles an Artemis 1 ist neu. Die Trägerrakete Space Launch System, kurz SLS, und die Raumkapsel wurden über ein Jahrzehnt lang entwickelt. Daher wird die enge Raumkapsel auch erstmal nur mit Messgeräten beladen sein.
Wir haben ganz viele Instrumente an Bord auf den Sitzen. Wir schauen uns die Beschleunigung an, die Kraft beim Wiedereintritt und wenn die Kapsel zurück ist und im Wasser landet.
Neue Rakete und neue Kapsel bedeuten für die NASA unbekanntes Terrain. Zwar wissen die Forscher natürlich von Modellen und Simulationen, was ungefähr passieren wird, aber in der Realität sieht vieles oft anders aus. Und manches lässt sich auch einfach nicht vollends vorab testen. Ungünstigerweise eines der wichtigsten Teile der gesamten Mission. Das Hitzeschild der Kapsel.
Das Hitzeschild hier besteht aus 186 Blöcken. Sie sitzen in einem Titanskelett und sind mit einem sehr hitzebeständigen Material überzogen.
Was Debbie Korff, mittlerweile aus der Kapsel geklettert und vor ihr stehend, so simpel formuliert, ist eine Mammutaufgabe für die Kapselentwickler gewesen. Wenn Orion erfolgreich vom Ausflug zum Mond zurückkommt, hat sie ordentlich Speed drauf.
It's gonna hit the Earth's atmosphere at 32 times the speed of sound.
Mit 32-facher Schallgeschwindigkeit wird Orion auf die Erdatmosphäre treffen, erklärte NASA-Chef Bill Nelson auf einer Pressekonferenz Anfang August. Das sind fast 40.000 Stundenkilometer. So schnell war noch kein bemanntes NASA-Raumfahrzeug beim Wiedereintritt. Trifft die Kapselunterseite auf die Atmosphäre, entsteht Reibung. Reibung bedeutet Energie und das heißt, der Kapselboden außen wird unfassbar heiß. Um genau zu sein, 2760 Grad Celsius, sagen die Berechnungen.
12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
Here we got a roll program.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
So fing am 16. Juli 1969 um 9.32 Uhr Ortszeit alles an. Als von Startrampe 39A im Kennedy Space Center in Florida Apollo 11 abhob und die Welt den Atem anhielt. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins machten sich als erste Menschen auf den Weg zum Mond. Vier Tage später setzten Armstrong und Aldrin mit dem Landemodul und einem Mini-Rest an Treibstoff auf der Mondoberfläche auf. Nachdem Armstrong die erfolgreiche Landung auf dem Mond zur Erde gefunkt hatte, stieg er aus, kletterte in seinem Raumanzug die Stufen einer Leiter hinab und setzte als erster Astronaut in der Menschheitsgeschichte seine Füße auf den Boden des Erdtrabanten. Die Worte, die er dabei sagte, gingen um die Welt.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Jetzt, fast genau 50 Jahre nach der letzten Apollo-Mission, setzt die NASA mit ihren internationalen Partnern zum nächsten Sprung an. Die neue Mission trägt den Namen Artemis, in der griechischen Mythologie die Göttin des Mondes und die Zwillingsschwester von Apollon, im Englischen Apollo. Die Halle, in der die Orion-Kapsel steht, ist riesig, mehrere Fußballfelder lang und breit. Neben Orion stehen dort weitere Raumkapseln, Teile von Satelliten und Raumstationsmodule, ein Simulatormodell des Space Shuttle Cockpits. Disneyland für Raumfahrtfans. Vom Medienrummel rund um die Kapsel ignoriert, steht an der Seite eine freundlich lächelnde Frau. Kurze Haare, grau gefärbt, spitz nach vorne gestylt. Hinter ihr eine Karte. Darauf links die Erde, rechts der Mond. Dazwischen viele Linien und Bilder von Raketen und Raumkapseln. Die Frau, die alle Kamerateams links liegen lassen, weil ihr Ausstellungsstück nur eine Karte ist, stellt sich als eine zentrale Schlüsselfigur von Artemis heraus. Nujit Meranci ist die Chefplanerin von Weltraumflügen bei der NASA. Ihr Team hat den gesamten Ablauf des Artemis-1-Fluges präzise durchgeplant.
The mission itself needs engineering as well to put all the pieces together. And really, we, you know, coordinate the mission, how many days it takes, the trajectories, all the profile that has to go on to meet the objectives for the vehicles themselves.
Die Mission selbst müsse erstmal entwickelt werden. Alles müsse im Vorfeld so geplant sein, dass jeder einzelne Schritt zusammenpasse und die Missionsziele am Ende auch erfüllt werden können. Ziel Nummer 1 lautet, Artemis 1 erfolgreich von der Startrampe bringen.
Es fängt alles mit dem Start der Rakete an, dieser sehr kritischen Flugphase. Denkt man drüber nach, dann ist diese Rakete einfach nur dafür da, die Raumkapsel von der Erde wegzubringen. Sie bringt sie in den niedrigen Erdorbit und von da fliegt die Kapsel selbst zum Mond.
SLS, Space Launch System, so heißt die neu entwickelte Rakete. 98 Meter hoch, voll betankt, 2603 Tonnen schwer, mit 4 Raketenantrieben und 2 Booster-Raketen. Ähnlich wie die, die auch dem Space Shuttle beim Start halfen, schafft sie es gut, 95 Tonnen Fracht in die untere Erdumlaufbahn zu bringen. Ihre finale Weiterentwicklung, SLS Block 2, soll am Ende 111 Meter hoch sein und 130 Tonnen schaffen können. Die stärkste NASA-Rakete, die je von der Erde abgehoben hat. Erstmal reicht Version 1 aber aus, denn obendrauf sitzt nur die neue Raumkapsel mit läppischen 32 Tonnen Gewicht. Die wird sich im unteren Erdorbit angekommen, knapp 8 Minuten nach dem Start, mit ihrem eigenen Antrieb auf den Weg zum Mond machen, erklärt Chefplanerin Meranci.
Danach ist Orion auf dem Weg zum Mond. Das wird etwa 6 Tage dauern. Dann fliegt sie ganz nah an den Mond heran und fliegt danach mehrmals um ihn herum.
In einer Ellipse wird die Kapsel um den Mond fliegen. Am nächsten Punkt zum Mond nur 100 Kilometer von seiner Oberfläche entfernt, am weitesten über 6000 Kilometer. Während dieser Zeit braucht die Kapsel Energie. Dafür ist ein Modul der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA zuständig. Es ist an Orion befestigt und sorgt mit ausklappbaren Solarpanelen für Strom. Und für Sauerstoff und Wasser, wenn denn mal Menschen mit an Bord sein werden. Ungefähr 4 Wochen lang wird die Kapsel den Mond umrunden, Millionen Messdaten und hunderte Bilder vom Mond liefern und danach die Heimreise antreten. Allerdings muss Orion dafür erstmal wieder auf den richtigen Kurs kommen.
Wenn die Kapsel den Orbit verlässt, zünden wir den Antrieb und Orion fliegt erst Richtung Mond. Knapp vorbei am Mond nutzen wir dann dessen Anziehungskraft, um die Kapsel in Richtung Erde zu beschleunigen.
It's called a three-body problem to make all of this work.
Die Medientour durch das Johnson Space Center geht weiter. Mit Bussen geht es gute 10 Minuten an den äußersten Rand des Centers. Der Bus hält vor einem kleinen, unauffälligen Gebäude. Drinnen wird allerdings schnell klar, was hier geplant und gebaut wird, könnte die Zukunft der Menschheit verändern. In einem abgedunkelten Konferenzraum wird von einem Beamer das Wort Gateway an die Wand geworfen. Darunter eine Raumstation, die um den Mond kreist. Der nächste große Schritt des Artemis-Programms. Take off. We're making reverberations. Are we affirmative? No negatory. Come in, come in. Radio, what's your story? Ayahuasca kilo. Will you welcome? Gateway, der nächste große Traum der NASA. Eine Raumstation, die im Mondorbit um den Erdtrabanten schwebt. Erdacht und mittlerweile teilweise zumindest in der Rohkonstruktion auf der Erde erbaut, von NASA, ESA, der kanadischen und der japanischen Raumfahrtorganisation und SpaceX.
Gateway is going to be our outpost, if you will, for Artemis exploration.
Gateway wird unser Außenposten für die weiteren Artemis-Missionen sein. Es ist eine kleine Raumstation im Mondorbit. Wir haben ja jetzt die ISS, die um die Erde kreist. Die hier wird kleiner sein. Von hier aus werden wir Menschen mit Landemodulen zur Mondoberfläche schicken, zurückholen und ihre Forschung in Gateway auswerten können.
Do their missions, come back to Gateway, reuse parts of those landers, bring the science back to Earth.
Aus 8 verschiedenen röhrenförmigen Modulen soll Gateway im Weltraum zusammengebaut werden, Stück für Stück, wie die internationale Raumstation ISS, erklärt Sean Fuller, einer der Manager von Gateway. Die ersten beiden Bauteile sollen 2024 mit einer Rakete von SpaceX in die Mondumlaufbahn gebracht werden. Das HALO und das PPI. PPI steht für Power and Propulsion Element. Es versorgt das HALO über Solarpanelen mit Energie und hilft bei der Steuerung. HALO ist die Abkürzung für Habitation and Logistics Outpost, das Herzstück der Raumstation. Hier werden die ersten Astronautinnen und Astronauten leben und arbeiten. Hinter Sean Fuller steht eine dunkelgraue Metallröhre, 3 Meter im Durchmesser, 6 Meter lang. Innen Regale, Halterungen, Fußboden und Decke.
Wo Sie jetzt stehen, das ist die Sportecke. Stellen Sie sich den Astronauten horizontal mit den Füßen gegen das Ende der Röhre vor. So machen die hier Sport.
Chad Davis gehört zu den leitenden Ingenieuren von Northrop Grumman, die im Auftrag der NASA Gateway planen und bauen lassen. Sich vorzustellen, wie in der Röhre jemand Sport macht, fällt schwer. Schließlich ist über Davis, knapp 1,75 Meter groß, nicht mehr viel Platz, während er das erklärt. Davis geht 3 Schritte weiter in die Mitte der Röhre.
And then this area is sort of staying open.
Dieser Bereich bleibt quasi offen. Mit einem kleinen Tisch mit Computer kann hier gearbeitet und das HALO insgesamt überprüft werden.
Er zeigt auf leere Regale und Boxen aus Metallstangen an beiden Seiten, Stauräume für Instrumente und Ausrüstung. Er dreht sich um und zeigt auf das Röhrenende. Ein großer rechteckiger Metallrahmen. Dort sollen die Lebenserhaltungssysteme eingebaut werden. Viel Platz bleibt da nicht übrig. Weltraumforschung ist nichts für Klaustrophobiker. Es wirkt klein, sagt Davis. Aber für den Anfang habe man alles, was man für Mondexpeditionen brauche. 2029 sollen alle Module der Gateway-Raumstation zusammengebaut, um den Mond kreisen. Als Plattform für Astronautinnen und Astronauten, um zur Mondoberfläche zu kommen. Und zum Mars.
In the future, we'll also have the capability if we use Gateway.
In der Zukunft wollen wir am Gateway ein Mars-Erforschungsraumschiff aufbauen, es dort testen, von dort starten und zum Mars fliegen. Wir nennen das vom Mond zum Mars.
We call it Moon to Mars. We're building up around the Moon, learning. We're going to use that to go to Mars.
Was die Raumforschung von ihren Flügen zum Mond lerne, sei nämlich die Grundlage, um zum Mars zu fliegen. Deshalb ist auch das Gateway-Programm im Grunde nichts anderes als ein großes Testlabor für den nächsten Schritt in der Raumfahrt. Bemannte Flüge zum roten Planeten. Bis es soweit ist, werden aber noch Jahrzehnte vergehen. Aber der Anfang sei gemacht, sagt Sean Fuller und blickt grinsend auf die graue Röhre hinter ihm. Seit Jahren wirbt die NASA für die Artemis-Mission. Seinen Anfang nahm das Programm noch unter Präsident Obama im Jahr 2010. Der damalige verabschiedete NASA Authorization Act sicherte der NASA ein Budget von 58 Milliarden Dollar für die nächsten 3 Jahre zu. Präsident Donald Trump hielt das Programm die folgenden Jahre aufrecht, wie auch Präsident Joe Biden. Schließlich ist auch der Weltraum ein Politikum. Insgesamt wird die NASA nach eigenen Schätzungen bis 2025 93 Milliarden Dollar für das Artemis-Programm ausgegeben haben. Ein Start einer Artemis-Mission kostet laut NASA rund 4,1 Milliarden Dollar. Astronomische Kosten im neu entbrannten Rennen um den Mond und alles, was dahinter liegt. Es zeigt, welche Anstrengungen die NASA und die US-Regierung unternehmen, um sich im Weltraum unabhängiger machen zu können von Russland und um dem nächsten Player die Stirn bieten zu können, der sich gerade im All ausbreitet: China. Die letzte Station der NASA-Tour. Der Knotenpunkt der Artemis-1-Mission. Mission Control Center Houston. Weltweit berühmt geworden durch Apollo 13.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem.
Heute ein geflügeltes Wort. Houston, wir haben ein Problem. Worte, die Rick LaBroad hofft, in den 42 Tagen der Artemis-1-Mission nicht hören zu müssen. LaBroad ist der Lead Flight Director im Mission Control Center. Er leitet die Mission von Houston aus und er hat das letzte Wort, wenn es um Entscheidungen geht.
Als Lead bin ich von Anfang bis Ende verantwortlich. Den Plan zusammenstellen, die Teams trainieren und dass alles so ausgeführt wird, wenn es losgeht. Das wird eine lange Mission und ich habe mehrere Flight Director, die mich unterstützen. Jedes Mal, wenn jemand etwas mit der Rakete oder der Kapsel macht, schicken sie ein Kommando an meinen Platz, weil hier die finale Verantwortung liegt.
Druck verspürt der sportlich stämmig gebaute Mann mit grauem Bürstenhaarschnitt aber nicht. LaBroad hat schon Space Shuttles erfolgreich ins All und zurück zur Erde geleitet. Die Begeisterung jedes einzelnen NASA-Mitarbeiters für das Artemis-Programm, sie ist in jedem Büro, jeder Halle, durch die wir geführt wurden, greifbar. Es soll der Beginn einer neuen Generation der Raumfahrt werden. Einer neuen Generation von Astronautinnen und Astronauten. Es soll der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Menschheit sein. Scheitern, das sagen alle interviewten NASA-Mitarbeiter in Houston, wenn die Mikrofone aus sind, ist keine Option. Der Druck ist hoch für The Next Generation in Space, Mission Artemis.
The Next Generation, die Rückkehr zum Mond. Das war SWR Aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Florian Mayer.